Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Sascha Tauchert zu Gast. Er ist Reproduktionsmediziner und mit ihm spreche ich über Gerinnungsstörungen und wie die sich auf den Kinderwunsch auswirken können. Lieber Sascha, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo liebe Sally, ich freue mich auch, dabei zu sein.
Super. In der Tradition unseres Podcasts geht es wirklich sofort mit wichtigen Fragen los. Warum sind denn Gerinnungsstörungen für den Kinderwunsch überhaupt bedeutsam?
Sagen wir mal so, Gerinnungsstörungen können bedeutsam sein, wobei da in den vergangenen 20 Jahren auch relativ viele neue Studien auch dazugekommen sind, die auch zeigen, dass vielleicht die Wichtigkeit von Gerinnungsstörungen oder auch das, was man zum Beispiel auch häufig im Internet noch lesen kann, doch nicht so eine große Bedeutung haben, wie man das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch angenommen hat. Es gibt ganz wenige Gerinnungsstörungen, von denen man weiß, dass sie vor allem eine Rolle spielen können bei wiederholten Fehlgeburten.
Jetzt glaube ich, gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück und ich frage dich mal ein bisschen aus dazu, was ist denn überhaupt genau die Gerinnung und was ist dann die Störung der Gerinnung?
Also die Gerinnung ist ein ganz komplexer Aufbau von ganz vielen verschiedenen Faktoren in unserem Körper. Es gibt auch spezielle Internisten oder auch Allgemeinmediziner, die dazu einen Schwerpunkt erwerben müssen, die also nochmal, nachdem sie einen Facharzt haben für innere Medizin zum Beispiel, nochmal sich 12 Monate weiterbilden müssen.
Nur zum Blutklumpen.
Nur zum Blutklumpen sozusagen, um dann wirklich eine richtig große Ahnung zu haben über die Blutgerinnung. Wir haben ganz viele Faktoren in unserem Körper, Faktoren, die zum einen wichtig sind, damit das Blut gerinnt.
Und was ist ein Faktor? Ist es eine Zelle oder eine Zellart? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen?
Also Faktoren bestehen meistens aus Lipiden und Eiweißen und die sind in unseren Zellen vorhanden, vorzugsweise natürlich in den Blutzellen und sind dafür verantwortlich, wenn wir uns zum Beispiel schneiden, dass das Blut dann halt auch entsprechend gerinnt.
Das heißt, das sind so wie so Reservezellen, die da rumliegen. Kann ich mir das so vorstellen? Oder ist es noch ein bisschen komplexer, auch wie beim Immunsystem, dass es da um eine Reaktionsbereitschaft von diesen Zellen geht?
Also es geht um beides, ne? Es geht zum einen um die Reaktionsfähigkeit dieser Zellen, aber auch zum anderen, ob sie überhaupt ausreichend vorhanden sind oder ob es zum Beispiel auch einen Mangel gibt an verschiedenen Faktoren. Und das ist wirklich hochkomplex. Auch wenn man sich mit Hämostasiologen unterhält, dann sagen die auch, Mensch, so im Studium, da war die Blutgerinnung für mich auch so ein Buch mit 7 Siegeln und ich habe erst später, also als ich schon ausgebildeter Facharzt war, überhaupt dafür auch so ein Faible entwickelt. Und so geht uns natürlich das auch als Reproduktionsmediziner. Wir haben schon gewisse auch Erfahrung mit diesen Faktoren, aber wenn es dann sehr komplex wird, dann überweisen wir natürlich auch zu richtigen Fachleuten, die uns dann auch eine Empfehlung geben, wie können wir denn dann auch Gerinnungsstörungen zum Beispiel behandeln.
Genau, und jetzt nochmal vielleicht zurück zu den Zellen. Also du hast ja gesagt Lipide, also so fettartige Moleküle und die anderen waren, glaube ich,
Proteine. Die Eiweiße, genau.
Das heißt, das sind so Faktoren, die in Zellen sind und eine gewisse Reaktionsbereitschaft haben. Und wenn jetzt ein Gefäß verletzt wird und Blut irgendwo lang fließt, wo es eigentlich nicht hingehört, was passiert dann?
Dann werden die natürlich aktiviert, diese verschiedenen Faktoren. Aber zum Beispiel auch noch ein ganz wichtiger Faktor sind ja auch die Blutplättchen, die sogenannten Thrombozyten.
Die roten sind es, ne?
Das ist ein Teil der roten Blutkörperchen, die dann halt auch noch eine wichtige Rolle dabei spielen. Und es gibt einfach Menschen, und natürlich dann auch Frauen mit Kinderwunsch. Da funktionieren die Faktoren, um das einfach mal so ganz leicht zu erklären, einfach zu stark. Also da gerinnt das Blut zu stark und die haben dann wiederum ein Risiko, dass man so Gefäßverschlüsse halt bilden kann, sogenannte Thrombosen. Also zum Beispiel in den Beinen und wenn sich so eine Thrombose löst, dann kann es sogar zu einer Embolie kommen, in die Lunge beispielsweise. Das wäre jetzt dann der schlimmste Fall.
Das heißt, die Thrombose ist, wenn sich dann diese Dinger da an einer Stelle verklumpen, wo es jetzt eigentlich gar nicht so super notwendig wäre.
So kann man sich das vorstellen, genau. Also verstärkt. Und dass dann halt der Blutfluss, vor allem halt in den Venen, das sind ja die Gefäße, die das sauerstoffarme Blut ans Herz zurücktransportieren, dann entsprechend halt verstopfen.
Und ist das generell ein Risiko oder Oder ist das generell ein Faktor, der Schwangerwerden schwieriger macht? Oder ist es eher dann ein Problem, wenn im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung eine Stimulation gemacht wird?
Man kann sagen beides. Und vor allem ist es natürlich auch in der Schwangerschaft später, kann das auch ein Risiko auch in der späteren Schwangerschaft darstellen, weil im Grunde genommen die Schwangerschaft mit so vielen verschiedenen Veränderungen einhergeht, dass man dann halt zum Beispiel auch eine erhöhte Thrombosegefahr hat. Mhm. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, ja, wir wollen ja über den Kinderwunsch sprechen. Ja. Also ganz wichtig ist, wenn man als Frau mit Kinderwunsch noch nie ein Ereignis hatte im Leben, dass man zum Beispiel schon mal eine Thrombose hatte nach einem längeren Flug oder nachdem man zum Beispiel eine Knieoperation hatte oder auch wenn man beispielsweise in der Familie keine Fälle hat, dass man sagt, okay, bei uns hat jede Generation hatte eine Thrombose, dann muss man und sollte sich auch über seine eigene Blutgerinnung überhaupt gar keine Sorgen machen. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund zu sagen, jetzt brauchen wir hier eine Diagnostik, bevor ich überhaupt eine Schwangerschaft anstrebe. Und so ist das auch bei der Kinderwunschpatientin in einem Kinderwunschzentrum. Bevor ich zum Beispiel eine Kinderwunschtherapie durchführe, gibt es bei den Frauen, die nie ein Ereignis hatten und auch keine positive Familienanamnese, wie wir das nennen, überhaupt gar keinen Grund, keine Indikation, wie wir das in der Medizin nennen, um irgendwelche Faktoren zu bestimmen. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen.
Und gilt ja auch für andere Operationen. Da werde ich ja auch nur gefragt auf dem Fragebogen, haben Sie eine Gerinnungsstörung oder jemand in der Familie? Aber da werden nicht 10.000 Tests gemacht, bevor mein Weisheitszahn rausgemacht werden kann.
So, genau, ne? So. Aber wir neigen ja alle, ich bin ja auch manchmal Patient, dazu, uns immer extremst gut zu belesen und möglichst ja alle Risiken zu minimieren. Aber wir müssen natürlich auch gemeinsam als Patienten, Arzt, Ärztin oder in diesem Verhältnis auch darauf achten, was ist wirklich medizinisch sinnvoll zu bestimmen und wofür gibt es auch, wir sagen das immer so schön, eine Evidenz, also ein Beweis in der Literatur, in den Studien, die wirklich zeigen, okay, das ist jetzt wichtig. Und das ist auch häufig ja dann auch eine Diskussion in einer Kinderwunschpraxis.
Ja, das liegt natürlich daran, ich erkläre das immer so, dass eben der Blick der ärztlichen Person ist natürlich der Blick der Evidenz und zu sagen, bringt, angewendet auf alle Menschen mit Kinderwunsch, zum Beispiel die sofortige Testung aller möglichen Gerinnungsstörungen für alle zusammen im Mittelwert in der Population einen Vorteil. Und die Sichtweise von Patientinnen und Patienten ist aber ja für sich selbst, für N gleich 1. Und wir wissen ja, für N gleich 1 kann man keine Statistik machen und ne?
Dann, das hast du super erklärt. Ja. Genau so ist es. Aber ich bin natürlich der objektive Betrachter, natürlich auch der Begleiter, der das aber halt auch einfach wirklich erklären muss. Und dann sind wir natürlich auch in dem Bereich, welche Krankenkasse zahlt dann auch was? Wir müssen ja auch gerade bei allen Versicherten auch schauen, bei den gesetzlichen, wo ich das über die Krankenkassenkarte abrechne, bei den privaten, die versuchen dann ihr Geld von ihren Krankenkassen zu bekommen, müssen wir ja auch im Prüfungsfall auch erklären, warum wir etwas gemacht haben. Und in einem solchen Fall sind wir dann an Leitlinien und an die Evidenz in der Medizin auch gebunden. Und natürlich emotional und subjektiv kann ich die Patientin, das Patientenpaar natürlich super verstehen. Aber das ist dann halt etwas, was wir einfach in Ruhe erklären müssen.
Ja, dafür machen wir auch den Podcast, damit man, bevor man, und ich sage jetzt mal ganz plakativ, bevor man sich so einen Test einkauft, dass man gut verstanden hat, wozu, was ist der Test in der Lage zu messen und wird das für meinen Wunsch, ein Baby zu haben, einen sinnvollen Beitrag leisten?
Absolut.
Ja.
Und kommen wir nochmal zurück auf die Patientin mit Kinderwunsch, die vor einer Kinderwunschtherapie steht. Und schauen wir uns wirklich ja die meisten Frauen an, die keine eigene Erfahrung schon mit einem Ereignis durch eine Blutgerinnungsstörung gehabt haben und auch keine Familienanamnese diesbezüglich. Da gibt es, das sagte ich ja auch vorhin schon, keinen Grund, irgendeine Diagnostik in die Wege zu leiten. Etwas anders sieht es dann aus, wenn man wiederholte Kinderwunschtherapien macht. Und denken wir mal an die Therapie, wo man ja dann auch zum Beispiel eine Reagenzglasbefruchtung durchführt und ein Embryo überträgt und eine Frau oder ein Paar wird mit wiederholten Kinderwunschtherapien nicht schwanger. Dann kommt schnell das Internet natürlich als Ratgeber noch dazu und man findet dann vielleicht auch in Foren, Patientinnen, die dann auch empfehlen, Mensch, lasst euch jetzt mal alle eure Blutgerinnung untersuchen. Und da hat sich so ein bisschen was in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon geändert. Aber es gibt tatsächlich eine Blutgerinnungsstörung, bei der man dann wirklich genauer hinschauen sollte und wo es beim wiederholten Nicht-Schwanger-Werden, wir nennen das ja Nicht-Einnisten, also diese wiederkehrenden Embryonenübertragung ohne Schwangerschaft. Das sagt auch jetzt die neueste Leitlinie aus dem vergangenen Jahr. Und das betrifft eine sogenannte erworbene Gerinnungsstörung, und zwar das Antiphospholipid-Syndrom. Mhm. Schwieriges Wort.
Und erworben heißt, das ist nicht auf meinen Genen, ich komme nicht damit auf die Welt, sondern es passiert irgendwas in meinem Leben, was meinen Körper dazu veranlasst, jetzt die Gerinnung sozusagen umzuprogrammieren.
Genau,
also
so ist
sozusagen
es.
Fehlerhaftes Update.
Und gerade wo du jetzt auch die genetisch bedingten Gerinnungsstörungen angesprochen hast, die sogenannten Mutationen, wo dann einfach in den Genen sich was verändert, entweder weil ich es von Mutter oder Vater bekommen habe oder auch sie spontan verändert hat. Diese genetisch bedingten Gerinnungsstörungen scheinen, Stand Wissenschaft 2023, beim Nicht-Schwanger-Werden keine Rolle zu spielen.
Mhm. Das heißt, Gerinnungsstörung ist auch nicht gleich Gerinnungsstörung. Und wenn ich jetzt an meinen Bio-Unterricht zurückdenke, wo man bei Familienstammbäumen sich diese Bluterkrankheit angeschaut hat, da geht es ja nicht um zu schnelle Gerinnung, sondern viel zu langsam oder gar nicht. Das ist sowas, was du gemeint hast. Das ja, gab es ja in den adligen Familien sehr stark genetisch bedingt. Das scheint keine Rolle zu spielen.
Zum einen das, aber eben halt, das sind ja auch jetzt praktisch dann die Blutungsneigung.
Ja.
Aber zum Beispiel auch die genetisch bedingten Erkrankungen, das findet man immer, wenn man sich beliest, zum Beispiel das Faktor 5 Leiden. Leiden nicht von ein Krankheitsleiden, ja, sondern von der holländischen Stadtleiden, wo das das erste Mal beschrieben worden ist in den 90er Jahren. Da hatte man sehr lange gedacht, dass das auch eine große Rolle spielt beim Nichtschwangerwerden. Aber tatsächlich zeigen die letzten und die aktuellen Studien oder auch wo man mehrere Studien zusammenfasst in großen Arbeiten, dass das keinen Einfluss hat. Und deshalb muss man da auch sehr zurückhaltend sein, da dann auch Medikamente zu empfehlen. Und ich denke, dass das die meisten Kinderwunschzentren in Deutschland mittlerweile auch so sehen.
Ja, und ich kann es total verstehen, dass man als Patientin das vielleicht liest und denkt, oh mein Gott, endlich habe ich die Fährte gefunden, und dass man da eine ganz hohe Bereitschaft hat zu sagen, gebt mir Medikamente, weil man das Gefühl hat, man hat etwas gefunden, mit dem man Einfluss nehmen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass so Gespräche, die du führst mit Patientinnen und Patienten, die vielleicht zu dir kommen und dann sagen, oh, ich habe hier das gelesen, können Sie mir das jetzt verschreiben, dass es echt kein einfaches Gespräch ist, dann zu erklären, ja, verstehe ich, dass das logisch klingt und Sie haben das sogar, aber die Evidenz sagt, es bringt nichts, und dann ist ja deine Empfehlung zu sagen, wenn es wahrscheinlich nichts bringt und Sie können sich entscheiden zwischen Medikamente und keine Medikamente, wäre deine ärztliche Empfehlung immer keine.
Keine Medikamente, genau,
ja.
So. Aber es ist natürlich schwierig, vor allem, wenn man dann sich auch im Internet beliest, vielleicht auch Patientenerfahrungen liest, die dann auch erklären. Und bei dem ersten Versuch, wo ich jetzt dann doch Heparin, das ist ja ein blutverdünnendes Medikament, gespritzt habe, bin ich jetzt endlich schwanger geworden. Und da sind wir wieder bei dem N gleich 1,
ja,
was du vorhin schon angesprochen hast. Und das ist natürlich ganz schwer, da auch einen gemeinsamen Weg zu finden.
Ja, ich erkläre nochmal N gleich 1, das ist in der Statistik, wenn man von einem Einzelfall ausgeht, das habe ich vorhin nicht dazu gesagt. Ne? Und natürlich ist es so, dass die Frau, die vielleicht in diesem Forum ihre Geschichte beschreibt oder in ihrem Social Media Post, die lügt ja nicht, deren Leben war so, nur sie ist ja keine wissenschaftliche Studienteilnehmerin, die so genau beobachtet wurde, dass man jetzt nachvollziehen kann, was den Ausschlag gegeben hat für ihre erfolgreiche Schwangerschaft und Geburt. Und es kann eben auch sein, dass es alles genauso gut geklappt hätte, hätte sie das weggelassen, und einfach dieses Mal war es ein besserer Embryo, und das kriegen wir nicht raus.
Genau so. Ja, aber kommen wir zu dieser erworbenen Gerinnungsstörung,
ja,
weil die scheint, Stand der aktuellen Wissenschaft, wirklich eine Rolle zu spielen. Antiphospholipid-Syndrom, hatte ich schon erwähnt, gehört in den Formenkreis der sogenannten Autoimmunerkrankungen. Autoimmunerkrankungen sind Erkrankungen, wo die Immunzellen in einem Körper eben nicht nur das bekämpfen, wozu das Immunsystem ja eigentlich da ist, nämlich Bakterien, Viren, Pilze, sondern wo das Immunsystem auch plötzlich körpereigene, eigentlich wichtige Stoffe, Organe, Eiweiße, Fette bekämpft. Und in diesen Formkreis gehört auch das sogenannte Antiphospholipid-Syndrom. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Steckt ja so ein bisschen die Phospholipide drin. Lipide sind Fette in unserem Körper. Und wenn diese Fette so eine Verbindung eingehen mit Phosphorsäure,
klingt voll giftig, das passiert in unserem Körper.
Das passiert gesund. In unserem Körper, aber es ist so und es ist auch gesund. Und diese Phospholipide sind auch in sogenannten Zellmembranen, also praktisch auch in Zellwänden vorhanden und spielen tatsächlich auch eine Rolle bei der Blutgerinnung. Mhm. Und wir wissen, wenn plötzlich das Immunsystem anfängt, dagegen Antikörper zu bilden, dass dann wiederum es Faktoren auch in der Blutgerinnung gibt und die genauen Zusammenhänge kennt man noch nicht, die dann aber eben nicht so arbeiten, wie sie sollen und dass dann das Risiko für Thrombosen und auch sonstige Ereignisse steigt. Und tatsächlich scheint dieses Syndrom beim Nicht-Schwanger-Werden eine Rolle zu spielen. Das zeigen zumindest die neuesten Daten. Und bei einer Patientin, die mit ihrem oder ihrer Reproduktionsmedizinerin, ihrem Reproduktionsmediziner bespricht, habe ein gewisses Alter und ich habe mich belesen und eigentlich hätte ich jetzt mit 3 bis 4 Embryonenübertragungen schwanger werden sollen und ich bin es nicht, lass uns doch da mal genauer hinschauen. Dann muss man sagen, kann man so 2, 3 Faktoren im Blut sich anschauen. Und wenn die so ein bisschen erhöht sind, dann hat das keinen Einfluss. Aber wenn da wirklich deutlich erhöhte Werte sind, dann kann das eine Rolle spielen.
Und wir haben ja ganz kurz gesprochen darüber, was erworben bedeutet, also im Laufe des Lebens hinzugekommen. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Habe ich mich da irgendwo angesteckt, wo ich was Dreckiges angefasst habe? Oder gibt es Hypothesen dazu?
Es gibt wie bei der Schilddrüse auch, und das wird auch sicherlich vielen Kinderwunschpaaren ein Wort sein, Hashimoto-Thyreoiditis, also eine Schilddrüsenerkrankung. Das ist auch eine Autoimmunerkrankung. Wir wissen leider noch nicht, warum solche Autoimmunerkrankungen entstehen. Also man geht davon aus, dass es durchaus auch eine genetische Komponente gibt. Also wenn meine Mutter oder mein Vater schon eine Autoimmunerkrankung hatte oder auch hat, dann habe ich dafür schon ein höheres Risiko. Und man geht auch davon aus, dass auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen.
Genau, aber jetzt
aber
nicht
man hat
in
nichts
Form,
falsch gemacht.
Ja, und
zum
nicht
Beispiel.
In Form von so einer direkten Ansteckung. Nein. Da ist jetzt ne, genau, also nicht eben nicht wie bei Viren, Bakterien oder Pilzen, die durch irgendeine direkte Umweltsituation wirklich in mich reingekommen sind, sich da vermehrt haben und dann ein Problem verursacht haben. So nicht, ne? Sondern eben eher, es gibt eine genetische Vorbedingung, die habe ich mir ererbt und dann gibt es irgendwie meinen Lebensverlauf. Da werden ja auch in der Epigenetik Sachen an- und abgeschaltet, die Ablesehäufigkeit verändert sich und irgendwie am Ende kann es dann eben sein, dass man so eine Autoimmunerkrankung hat.
Genau. Und wir wissen auch, dass auch so rheumatologische Erkrankungen häufig halt auch Autoimmunerkrankungen sind. Also dass wir auch wissen, dass zum Beispiel eine Patientin, die Kinderwunsch hat und aber auch noch eine Erkrankung aus dem rheumatologischen Bereich hat, dass es dort dann halt auch einfach ein gehäuftes Risiko gibt, dann halt auch so ein Antiphospholipid-Syndrom zusätzlich auch zu haben. Mhm. Also muss man ein bisschen dann auch näher hinschauen.
Okay, heißt das, dass man jetzt zum Beispiel bei einer Patientin, die eine rheumatische Erkrankung hat, dann früher in der Kinderwunschtherapie sagen würde, man guckt mal nach dem Antiphospholipid-Syndrom oder würde man bei der auch sagen, nee, wir übertragen erstmal 3 gute Embryonen und nur wenn die sich nicht implantieren, gucken wir es uns an?
Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Das wird wahrscheinlich jede von uns selbst oder neu dann im Einzelfall entscheiden. Es kommt so ein bisschen auf die Symptomatik an. Ist das eine Erkrankung, die zum Beispiel eine medikamentöse Behandlung braucht? Also Stichwort Cortison wird ja häufig bei schweren rheumatischen Schüben eingesetzt. Oder ist das einfach nur mal jetzt eine vollkommen symptomfreie Erkrankung? Mhm. Da muss man das im Einzelfall dann entscheiden.
Ja, okay, aber jetzt in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Frau eben eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, so ein Antiphospholipid-Syndrom zu haben. Sucht man schneller danach oder?
Ja. Also ich würde jetzt mal so aus meiner Erfahrung raus sagen, ja.
Ja, das heißt, wenn so eine Frau jetzt zu dir käme, nach 12 Monaten zu Hause, nicht schwanger geworden und so ihre rheumatische Erkrankung läuft okay mit vielleicht mal Cortison in der Vorgeschichte, aber aktuell nicht und die ist nach einem Jahr nicht schwanger, dann würde man da eher mal gucken, aber jetzt nicht bei einer ganz normalen Patientin, die nach 12 Monaten kommt,
genau,
und nicht
so
schwanger ist.
Und es ist ja auch gut möglich, dass da auch schon einige Faktoren auch vom Rheumatologen schon angeschaut worden sind. Also davon kann man schon ausgehen, dass zumindest einer von den drei Faktoren, die man bestimmt, die sogenannten ANAs, die antinukleären Antikörper, schon mal bestimmt worden sind.
Mhm. Und wenn jetzt jemand dieses Antiphospholipid-Syndrom hat, wie muss ich mir das vorstellen? Also hat das einen Einfluss darauf, wie die Gebärmutterschleimhaut, die ja auch mit Blutzellen sich aufbaut, wie die zusammengebaut ist oder an welcher Stelle macht das dann Probleme?
Das ist eine sehr gute Frage, die auch immer noch erforscht wird, das muss man tatsächlich sagen. Also es ist so, dass wir wissen, dass es auf jeden Fall später ein ganz wichtiger Baustein einfach die Durchblutung zwischen der Gebärmutter und der Plazenta dann auch ist. Nur wir wissen halt auch, dass die Plazenta in den ersten 7, 8 Wochen noch nicht so die Rolle spielt, wie dann ab der 8. Schwangerschaftswoche. Also bei den Frauen, die letztlich zum Beispiel dann auch wiederholte Fehlgeburten haben, da werden wir nachher sicherlich noch kurz drüber sprechen, da spielt das Antiphospholipid-Syndrom über die Plazenta eine sehr große Rolle. Und sonst kann man Stand jetzt davon ausgehen, dass auch die Durchblutung der Gebärmutterschleimhaut, so wie du es richtig gesagt hast, wo sich ja dann auch ein Embryo einnisten soll, dann dort Faktoren sind, die bei diesem Antiphospholipid-Syndrom eine Rolle spielen.
Mhm. Ja, und wie jetzt der Embryo mit der Gebärmutterschleimhaut, ich mache jetzt hier im Podcast mal Anführungsstrichen, kommuniziert und wie die zusammen sich aufeinander abstimmen und dann auch irgendwie es zustande kommt, ich muss das so schwammig ausdrücken, es irgendwie zustande kommt, dass der Embryo an einer bestimmten Stelle sich nun jetzt anheftet und da die Signale gut funktionieren. Wir haben ja keine mini kleinen Kameras, die wir auf den Embryo setzen können, um uns das wirklich genauestens anzuschauen. Und wir haben natürlich auch keine Menschen, an denen wir so etwas erforschen können. Jetzt in Deutschland haben wir das Embryonenschutzgesetz, aber mal angenommen, selbst wenn wir das nicht hätten, dann weiß ich nicht, ob sich Frauen melden würden und sagen würden, ja, ist okay, ihr könnt mal von mir und meinem Partner ein Embryo erzeugen und dann markieren wir den mal radioaktiv und gucken mal, wie der so mit meiner Gebärmutterschleimhaut kommuniziert. Also was ich damit sagen möchte, ist, das zu erforschen ist aus ganz vielen Gründen auch super schwierig.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Wir wissen aber, dass, das zeigen auch die Studien, dass man bei einem wirklich nachgewiesenen Antiphospholipid-Syndrom, dass es sinnvoll sein kann, wenn man da niedrig dosiert Aspirin einsetzt, auch schon vor der Empfängnis, und dass man dann mit Eintritt einer Schwangerschaft dann auch mit blutverdünnenden Spritzen arbeitet, nämlich mit Heparin.
Ja.
Und dann würden wir aus unserer Sicht dann empfehlen, und ich denke, so sehen das die meisten, dass schon dann auch ein Hämostasiologe für die weitere Schwangerschaftsbetreuung dann auch mit ins Boot kommt.
Ja. Ja, und das, was eben dieser Wirkstoff, der Aspirin, ASS, ne, was der macht, ist dann das Blut ein kleines bisschen dünner zu machen.
Genau so
hilft das Zeug ja auch gegen Kopfschmerzen, ne?
Genau so.
Ja.
So kann man sich das vorstellen. Und das ist im Grunde genommen auch bei diesen ganzen komplexen Abläufen auch einfach, denke ich, wichtig, das so zu wissen. Und dadurch, dass viele Abläufe da auch noch nicht komplett erforscht sind, sollte das meiner Meinung nach auch ausreichen, das einfach zu wissen, so wie wir es jetzt auch dargestellt haben.
Ja, genau. Und die ganze Evidenz, die dahinter steht, dass also bei diesem Antiphospholipid-Syndrom diese Form der Behandlung helfen kann, wie viele Frauen haben das denn? Also wenn es ganz viele hätten, dann würde man es ja bei allen einfach machen. Wie viele haben es denn ungefähr?
Also man geht davon aus, dass es unter 5% sind, die das haben. Das ist, ich habe es auch nochmal nachgeschaut in Vorbereitung. Die Zahlen gehen ziemlich auseinander, die man so findet. Einmal wird von 1 bis 2 gesprochen, dann von 4%, aber es trifft eine sehr geringe Zahl.
Ja, okay. Und wenn jetzt jemand sagen würde, oh, ich will aber alles abgeklärt haben und ich möchte das aber wissen, zum Beispiel bevor ich in eine Behandlung starte oder ich habe vielleicht schon mal eine Schwangerschaft verloren, wie ist der Diagnostikprozess? Was muss man denn machen, um rauszubekommen, ob man das hat?
Also das geht ganz normal über eine Blutgerinnung, die dann praktisch in ein Labor eingesandt wird. Es sind relativ viele Blutröhrchen, die man abnehmen muss. Und dann wird ein Labormediziner, eine Medizinerin uns dann entsprechend sagen, gibt es hier Auffälligkeiten oder nicht. Aber gerade so diese genetischen Gerinnungsstörung, die wir vorhin angesprochen haben, das sind ja wirklich dann auch genetische Untersuchungen. Und wenn man das als Selbstzahler zum Beispiel durchführen möchte, das ist relativ teuer. Da ist man dann schon schnell im vierstelligen Bereich.
Ja.
Und davor würde ich natürlich dann auch abraten, wenn es keine medizinische Indikation gibt, so wie wir das anfangs auch besprochen hatten.
Ja, naja, und vor allem hast du ja auch gesagt, bei den genetisch bedingten Blutgerinnungsstörungen geht die Evidenz noch weiter in die Richtung, dass die jetzt für die Wahrscheinlichkeit, ein Baby auf die Welt zu bringen, nicht so viel auszumachen scheinen. Da hat sich ja nur das Antiphospholipid-Syndrom rauskristallisiert. Und das könnte man dann eben auf die Art und Weise, wie du es gerade erklärt hast, testen. Und ich würde mal vermuten, das ist nicht so wie bei einem Spermiogramm, dass das je nach Umwelteinfluss mal so ausfallen kann, sondern dieser Test bringt dann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein genaues Ergebnis. Den würde man zum Beispiel auch nicht wiederholen. Wenn es einmal rauskam, geht es nicht von alleine plötzlich weg.
Genau, also was die genetischen Faktoren angeht, die würde man nicht wiederholen.
Ja.
Also da gibt es ja dann auch, gibt es Formen, dass man dieses Gen zum Beispiel nur von einem Elternteil vererbt bekommt oder von beiden. Gibt es dann auch nochmal Unterschiede in der Bedeutung dann. Aber es gibt verschiedene Faktoren, die können schon ein bisschen schwankend sein. Ja, so dass auch es Leitlinien gibt, die auch sagen, man sollte das mitunter auch nochmal nach 12 Wochen kontrollieren.
Ja, und da muss man zum Beispiel auch aufpassen, wenn man jetzt, sagen wir mal, man sitzt jetzt als Patientin da und hört zu und denkt, boah, ich will alles testen, dann muss man eben auch aufpassen, dass man daraus keine Fehlschlüsse zieht. Also jetzt mal angenommen, man testet das und es kommt ein bisschen was raus, dann braucht man nicht sofort den Panikknopf drücken, weil es kann auch sein, dass vielleicht die Ausprägung, die man hat, gar nicht in so einer Stärke wirkt, dass sie jetzt im Fall einer Übertragung eines guten Embryos dann wirken würde. Und wenn man sich dann total Panik macht und denkt, oh Gott, jetzt kann ich nicht meine Kinderwunschbehandlung machen, dann ist man halt auf dem Holzweg.
Genau. Und auch irgendwie ja dann auch gehemmt. Und ich warne auch davor, in so einen Aktionismus irgendwie dann zu verfallen. Ja, ich muss zum einen aktionistisch werden und alles untersuchen. Oder auch, was ich auch immer wieder in meinem täglichen Tun erlebe, ja, können wir denn nicht einfach so blind Aspirin oder Heparin mal spritzen?
Einfach mal ausprobieren.
Die Nachbarin von meiner Freundin hat gesagt, sie hätte das gemacht und das hätte gut geklappt. Davor kann ich halt auch nur warnen, weil sowohl Aspirin als auch Heparin sind ja auch wirklich Medikamente, die auch Nebenwirkungen haben können und damit dann auch wieder einen negativen Effekt haben oder haben können, muss ich besser sagen. Und eigentlich so die Absicht, ich will damit mir was Gutes tun, vielleicht dann ins Gegenteil umschlägt.
Ja, oder eben auch, und das ist ja auch schlecht, dass man einfach was nimmt, was total wirkungslos ist, ne? Also, wenn man das jetzt mal total so verschwörungstheoriemäßig überspitzt, ne? Also, Ärztinnen und Ärzte sind ja auch dafür da, dass nicht einfach überall Pillen an die Bevölkerung verteilt werden, so nach dem Motto, schadet ja nichts, sondern die Idee ist ja, wenn eine positive Wirkung zu erwarten ist, dann gibt man was, aber nicht einfach nur, weil keine negative zu erwarten ist. Also man wäre ja, du wärst ja ein super schlechter Arzt, wenn du jedem Patienten sagen würdest, ja, schadet wahrscheinlich nichts. Nehmen Sie das einfach für immer, Ihr ganzes Leben, wahrscheinlich schadet es nicht. Das wäre nicht okay.
Absolut, gebe ich dir absolut recht. Und so wie wir, also auch meine Kollegen in unserem Kinderwunschzentrum, das handhaben, wir sind da schon sehr restriktiv. Wenn es eine Indikation gibt, also wenn es einen Grund gibt, etwas zu untersuchen, dann tun wir das und werden dann natürlich auch entsprechend entscheiden, wenn bei diesen Untersuchungen was rauskommt.
Ja,
dann gibt es ein Medikament, aber einfach so blind, das lehnen wir ab.
Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, da haben wir jetzt gerade nochmal einen wichtigen Schlenker gemacht, warum das ja auch so bedeutend ist, ne? Und natürlich gibt's gerade in der Kinderwunschtherapie für Patientinnen und Patienten auch einen gewissen Spielraum, dann zu sagen, okay, super, Herr Tauchert, habe ich verstanden, vielen Dank, Sie finden das nicht indiziert, aber jetzt hier drüben den Test XY für, sage ich mal, einen vertretbaren Geldbetrag, halt nicht für tausende Euro diese Genanalysen, sondern diese Gerinnung, das würden wir gerne untersuchen. Aber auch dann muss man eben aufpassen, wenn ein bisschen was gefunden wird, es ist halt nicht schwarz-weiß, ne, dass man dann sagen kann, okay, alles klar, wir haben jetzt hier so ein bisschen wie bei einem Rätsel, wo man denkt, man muss den einen Hinweis finden und dann kann man das ganze Rätsel lösen, ganz so funktioniert ja leider eine Kinderwunschbehandlung oft nicht. Und wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit über die Blutgerinnung der Frau, die Mutter werden möchte. Wir haben ja noch gar nicht gesprochen, oder das ist auch hier in unserer Folge heute nicht so vorgesehen, über Embryonen zu sprechen. Und da kann die Gerinnung perfekt sein, wenn da ein Embryo angeschwommen kommt, der nicht super genetisch ausgestattet ist. Und der hat ja einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, ob eine Schwangerschaft entstehen und sich durchweg positiv entwickeln kann. Das heißt, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Falle tappt, dass man sich vielleicht schuldig fühlt, dass man sozusagen schuld ist, dass es nicht klappt und dann so stark bei sich sucht, was man falsch gemacht hat.
Ganz wichtiger Punkt. In einem Kinderwunschzentrum, wir betreuen ja die Schwangerschaften so bis zur 7., 8. Schwangerschaftswoche mit und entlassen dann zum eigenen Frauenarzt. Und wir sehen dadurch natürlich schon auch Fehlgeburten. Und ich kann das ja auch in dieser Folge nochmal sagen, das ist sicherlich in anderen Podcast-Folgen auch zur Sprache gekommen. Das Alter der Mutter ist ja entscheidend und damit halt auch die genetische Gesundheit der Eizelle. Natürlich auch des Vaters, gar keine Frage. Aber wir wissen, dass die Mehrzahl der Fehlgeburten gerade in den ersten Wochen einfach in der nicht vorhandenen Gesundheit des Embryos begründet ist und eben nicht, vor allem nicht, ich habe irgendwas falsch gemacht als Schwangere oder ich habe eine massive Gerinnungsstörung, weil ich davon gelesen habe, sondern es ist, man geht davon aus, mindestens in 80% der Fälle einfach auch ein Schutz der Natur, eben halt ein Embryo nicht weiter wachsen zu lassen, der einfach genetisch nicht gesund ist. Und damit auch ein Schutz für die Eltern. Ja. So versuche ich das dann auch zu erklären, so traurig natürlich jede Fehlgeburt auch ist. Aber den Fehler bei sich selbst zu suchen, so wie du es eben auch gesagt hast, das ist absolut nicht angebracht.
So, und jetzt haben wir ja schon über zwei verschiedene Arten dieser Gerinnungsstörung gesprochen. Wir haben gesagt, die anscheinend genetisch weitergegeben werden, die scheinen nicht so eine große Rolle zu spielen für Kinderwunsch, Schwangerschaftswahrscheinlichkeit und Geburt. Dann das Antiphospholipid-Syndrom ist erworben. Da haben wir auch erklärt, wie man das erwirbt. Und dann gibt es, das hat ja eher was damit zu tun, wenn eben keine Schwangerschaft eintritt, richtig?
Genau.
So. Und dann gibt es ja aber auch noch den Verlauf, dass Schwangerschaften wiederholt eben abbrechen und Fehlgeburten passieren. Sind da andere Gerinnungsstörungen relevant?
Tatsächlich, wenn man sich so die Gesellschaften auf unserer Erde, wir gucken ja immer ganz gerne nach Amerika, wir gucken Gesamteuropa und wir gucken dann natürlich auch jetzt für Deutschland in dem Bereich unserer Leitlinie. Da haben wir eine gemeinsame Leitlinie von der Schweizer, der österreichischen, der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die ist auch immerhin noch gültig bis, ich glaube, Frühsommer 2025. Und da steht tatsächlich auch bei den wiederholten Fehlgeburten drin. Und da müssen wir auch nochmal ganz deutlich sagen, die Amerikaner sprechen zum Beispiel von einer Fehlgeburtsneigung schon nach 2 Fehlgeburten. Wir in Deutschland sprechen ab 3 Fehlgeburten davon. Das ist schon ein Unterschied, den man auch nicht immer so einfach den betroffenen Paaren erklären kann. Warum kommt das so?
Ja, und es geht nicht darum, Menschen nicht ernst zu nehmen, ne? Sondern das Schwierige ist eben, du hast ja eben erklärt, also mindestens 80% ist der Embryo. Und ich habe auch schon gehört, manche sagen auch 95. Und was ja eigentlich komisch ist, ist, dass bei diesen Aussagen gar nicht unterschieden wird, sprechen wir hier über ein Embryo von einer 28-jährigen Frau oder von einer 38-jährigen. Das wird ja gar nicht unterschieden. Die werden alle in einen Topf geworfen. Und wenn ich jetzt eben anfange, nach 2 Fehlgeburten die Frauen in die Studien aufzunehmen, habe ich eine ganz andere Population als nach 3.
Genau so ist es, ja. Aber wir müssen ja in Deutschland uns schon halt auch an die für uns gültige Leitlinie halten. Das ist auch ganz wichtig. Und gucken wir uns nochmal die Gerinnungsstörung an, über die wir eben gesprochen haben, nämlich das Antiphospholipid-Syndrom. Da sagt auch die Leitlinie bei den wiederholten Fehlgeburten, ist das etwas, was man auf alle Fälle untersuchen sollte und wo es auch genügend Beweise, Evidenz, wie wir das immer so schön sagen, gibt, entsprechend dann auch beim Nachweis eines Antiphospholipid-Syndroms bei wiederholten Fehlgeburten dann entsprechend auch Aspirin und auch Heparin zu verordnen.
Genau, und wiederholt heißt bei uns in Deutschland, aber eben ab der 3. würde man anfangen, das nachzuforschen.
Ne? Genau so. Ja. Dann gucken wir uns die genetisch bedingten Gerinnungsstörungen an. Und hier scheint auch so ein bisschen ein Wechsel stattzufinden. Man ist bis vor einigen Jahren noch davon ausgegangen, dass zum Beispiel bei dieser sehr häufig vorkommenden Faktor 5-Leiden-Mutation, die es dann halt auch in verschiedenen Formen gibt. Stichwort, ich habe es nur von einem Elternteil bekommen oder eben von beiden. Das muss man dann auch unterscheiden. Geht natürlich einher auch mit einem gewissen Thromboserisiko und auch mit einem gewissen Risiko dann auch für Embolien. Das interessanterweise die letzten Studien gezeigt haben, wenn man bei diesen Frauen dann in der Frühschwangerschaft anfängt, Heparin zu spritzen, dass die Baby-Take-Home-Rate trotzdem nicht besser geworden ist. So dass man da auch sehr differenziert nachschauen sollte, ist das der einzige Faktor, den ich habe? Kommen noch andere Faktoren dazu? Und dann wird, und ich finde, da gehört der Hämostasiologe, also der Allgemeinmediziner, der Internist mit dem Schwerpunkt auch Blutgerinnung mit ins Boot, um zu entscheiden, jawohl, hier haben wir eine Situation, da sollte Heparin bis, nicht nur bis zur Geburt, sondern auch noch im Wochenbett gegeben werden, Stichwort einfach auch als Prophylaxe, um eine Thrombose zu verhindern.
Ja, und das Wichtige bei deiner Erklärung ist, dass eben die Medizin da diese variable Baby-Take-Home-Rate eben untersucht. Es gibt natürlich eine Studie, wo ich mir, ich mache jetzt hier wieder Anführungsstriche im Podcast, wo ich mir nur die Schwangerschaftsrate angucke oder wo ich mir nur angucke, haben es die Frauen von mir aus bis zur 12. Woche geschafft. Die sind natürlich viel einfacher durchzuführen als Studien, die sich die Leute beobachten, bis das Baby mit nach Hause gegangen ist. Und letztlich ist es aber ja so, dass du als Kinderwunschmediziner ja mit den Menschen darauf hinarbeitest und nicht nur auf eine Schwangerschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Medikamente dann eben auch wirklich eine Überlegenheit gegenüber einer Nichtbehandlung nachweisen müssen, bevor du dann sagst, alles klar, das wenden wir an.
Genau so ist es. Und das ist auch, was du gerade selbst gesagt hast, ein ganz häufiger Satz, den ich sage in den Gesprächen mit meinen Patientenpaaren. Das Ziel ist ja nicht die Schwangerschaft, sondern das Ziel ist die Geburt eines gesunden Kindes. Und ich denke, das müssen wir schon sehr ernst nehmen. Ich will aber auch zugeben, und ich glaube, so sehen das auch die meisten Kolleginnen und Kollegen, man ist mit der Gabe von Heparinen bei nachgewiesenen Gerinnungsstörungen, genetisch, die genetisch bedingt sind und auch einer Geschichte, Stichwort 3 Fehlgeburten, sehr wahrscheinlich in seinem täglichen Tun etwas großzügiger, als das vielleicht jetzt die letzte Studienlage zeigen würde. Ja, und da gibt es auch große Unterschiede einfach, ja. Und das ist auch ganz wichtig. Da kann man auch keine allgemeine Aussage treffen. Man muss sich da jedes Paar, jede Frau ganz individuell anschauen. Und das ist ja auch ein Satz, den ich ganz oft in meinem Alltag sage. Liebe Frau Müller, sage ich jetzt einfach, das, was bei der Schwester ihrer Freundin, sagen wir mal, aus ihrer Sicht das Richtige war, damit es endlich geklappt hat, das heißt ja noch lange nicht, dass das bei Ihnen auch so ist. Lassen Sie uns die Faktoren anschauen. Muss man sehr differenziert dann schauen, muss eventuell, gerade was die Blutgerinnung angeht, das sagte ich ja auch schon wiederholt, noch einen zusätzlichen Experten mit ins Boot nehmen und dann schaut man für die Patientin einfach das beste Therapieregime zu finden. Und in der Hoffnung, dass man damit auch was Positives tut, weil davor darf ich vielleicht auch nochmal warnen, die Frauen, die vielleicht auch mal einfach so von sich aus Aspirin nehmen oder vielleicht dann von irgendwie dem Hausarzt Heparin verschrieben bekommen. Beides erhöht natürlich auch die Blutungsneigung in einer Frühschwangerschaft. Also wir sehen ja.
Ja, man greift halt da auf einer ziemlich tief liegenden Ebene, eben das haben wir am Anfang erklärt, da in diese super komplexen Abläufe dessen ein, wie das Blut sich in verschiedenen Situationen verhält. Und dann, also gerade das ASS, das Aspirin ist ja als sehr, sag ich mal, super einfach anzuwendendes Medikament quasi in jedem Haushalt und ohne Rezept irgendwie erhältlich. Da kann man ja schnell mal denken, schadet doch nichts, haben wir eben auch ja kurz besprochen. Und wichtig ist aber, sich klar zu machen, auch da, also es wird nie eine Studie geben, die an Menschen, die es nicht brauchen, die Wirkung untersucht. Also ich muss ja eine Gruppe haben, wo ich eine Wirkungshypothese mit einem positiven Ausgang habe, um dann zu sagen, da gucke ich mir jetzt mal an, wenn die das nehmen. Und einfach Menschen hinzusetzen und zu sagen, jetzt nehmt das doch mal alle und wir gucken mal, was passiert. Also irgendwann, wenn unsere ganzen technischen Möglichkeiten weiter fortgeschritten sind, dann werden wir irgendwann sowas haben wie, dass automatisch Daten getrackt werden, ne? Wenn ich irgendwie eine Aspirinpackung kaufe, dass man das irgendwie tracken kann. Aber da sind wir noch lange nicht. Und ne, du hast jetzt gesagt, in der Behandlungspraxis, manche Ärztinnen und Ärzte sind vielleicht großzügiger. Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen anders ausdrücken. Ihr kommt ja als Ärztinnen und Ärzte mit eurem Leitlinienwissen und dann kommen Patientinnen und Patienten mit ihren Wünschen für sich selbst und dann einigt ihr euch. Und dann kann es eben auch mal sein, dass ein Patientenpaar, wenn man nur auf die Evidenz guckt, also nur schwarz-weiß, in welchem Kästchen sind die, man sagen würde, die Behandlung mit ASS und Heparin würde ich Ihnen jetzt hier laut Evidenz nicht anbieten. Und wenn die dann aber sagen, ja, okay, haben wir verstanden, wir würden das gerne machen, weil zum Beispiel wir hatten 2 Fehlgeburten und hier drüben kam ja vielleicht bei dem einen Test auch ein bisschen was raus, wir würden es gerne probieren. Solange die gut verstanden haben, dass sie jetzt eigentlich noch nicht im richtigen Kästchen sind und es aber irgendwie vertretbar ist, es doch zu machen, dann kann man sich ja darauf einigen.
Genau so. Wir müssen aber dann auch aufpassen, vielleicht ist es auch ganz wichtig, dass wir das hier auch in dem Podcast besprechen, dass man nicht alle Medikamente, also Heparine sind ja Medikamente, die sind verschreibungspflichtig, ja. Aber wir müssen uns dann schon auch als verschreibende Ärztinnen und Ärzte anschauen, habe ich eine ausreichende Indikation, um das zum Beispiel auf ein Kassenrezept bei der gesetzlich Versicherten aufzuschreiben. Also da muss man schon sehr restriktiv sein und es gibt klare Kriterien, wann darf ich in einer Frühschwangerschaft oder in einer späteren Schwangerschaft auch zum Beispiel Heparin auf ein Kassenrezept aufschreiben. Also es ist gut möglich, dass die meisten Patientinnen auch Heparin auf dem Privatrezept aufgeschrieben bekommen, sodass sie das dann halt auch selbst zahlen müssen.
Ja.
Aber vielleicht auch gerade noch so ein Fall mal aus der Praxis, wenn wir Patientinnen sehen, die zum Beispiel Aspirin und Heparin in Kombination nehmen, Stichwort Antiphospholipid-Syndrom, wirklich mit nachgewiesenen Antikörpern, die deutlich über dem Normalbereich liegen, dann ist es möglich, dass die in der Schwangerschaft Blutungen entwickeln, in der frühen Schwangerschaft. Und das muss man dann auch abwägen, wenn ich dann zum Beispiel sehe im Ultraschall, dass die Fruchthöhle sich so ein bisschen ablöst von der Schleimhaut, dass dann so ein Bluterguss sich dann im Ultraschall bildet, dann muss ich das auch abwägen und mit der Patientin besprechen, was machen wir denn jetzt? Da muss man im Zweifelsfall dann halt auch die Medikation dann auch unterbrechen.
Mhm. Ja, genau, das fände ich nämlich jetzt super, wenn wir auch nochmal darüber sprechen. Du hast ja gerade ja jetzt so eine, sag ich mal, modellhafte Patientin schon beschrieben. Okay, Antiphospholipid-Syndrom ist nachgewiesen und man macht jetzt diese Therapie. Wie wirkt die?
Also es ist so, also du meinst, wie wirkt das Aspirin und wie wirkt,
ja, genau.
Wirkt das Heparin? Mhm. Also es ist so, dass einfach die Gerinnungsfaktoren im Blut, die einfach dazu neigen, zu stark zu arbeiten, dann in ihrer Wirksamkeit reduziert werden. Aber die genauen Wirkmechanismen sind wie so häufig auch noch nicht bekannt.
Ja, und was wahrscheinlich auch nur in Teilen bisher erforscht ist, ist dann diese Dosis-Wirkungszusammenhang. Also dann die Frage, wie viel muss ich ganz genau jetzt dieser Patientin geben, die im Test den und den Wert hatte, damit dann genau das und das passiert. Und du hast ja gerade schon erklärt, wenn dann die Blutungsneigung etwas herabgesetzt ist, dann kann ich halt hier und da mal eine Blutung haben. Und was wir ja nicht wollen, ist, dass quasi ein gut eingenisteter Embryo dann sozusagen verloren geht, weil die ganze Schleimhaut sagt, tschüss, ich verabschiede mich, ich kann hier nicht mehr kleben bleiben. Also da diesen Sweet Spot, den muss man irgendwie finden.
Genau, das ist häufig halt auch ein schmaler Grat. Und auch mit einer großen psychischen Belastung in den ersten Wochen einer Schwangerschaft durchaus verbunden, wenn es zu einer Blutung kommt.
Ja, und wenn es gut läuft, wie läuft es denn dann?
Wenn es gut läuft, ist die Patientin idealerweise blutungsfrei und der Embryo entwickelt sich prächtig. Natürlich kann er das meiner Meinung nach auch nur, wenn er genetisch gesund ist.
Ne? Klar.
Das ist einfach wichtig. Also das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, diese Medikamente schützen ja nicht von einer Fehlgeburt.
Ja, die machen ja am Embryo nichts. Die
machen am Embryo nichts, genau so. Und insofern werden wir als Kinderwunschzentren die Patientin dann zu ihren Frauenärztinnen entlassen. Und die wird dann wiederum entscheiden, wenn sie dann in der 11., 12. Woche sieht, Mensch, intakte, zeitgerechte Schwangerschaft, wie gehe ich jetzt weiter um mit dem Heparin und mit dem Aspirin? Und ich denke, die meisten werden sich dann entsprechend auch den Hämostasiologen mit ins Boot nehmen. Ich sagte ja vorhin schon, das Heparin wird, wenn man entschieden hat, es zu spritzen, dann häufig bis 6 Wochen nach der Geburt weitergegeben. Das Aspirin ist die Empfehlung, sollte man so 6 Wochen vorm Geburtstermin absetzen. Mhm. Aber das wird dann auch meistens im Einzelfall noch entschieden.
Ja, ja. Und vielleicht können wir jetzt, weil wir ja viel über Blut gesprochen haben, noch mal kurz über die Plazenta sprechen, weil das haben wir tatsächlich auch in noch keinem Podcast so richtig gemacht und wir hatten es eben kurz angerissen. Wann bildet sich denn ungefähr die Plazenta im Verlauf der Schwangerschaft?
Also die Plazenta übernimmt, also sagen wir mal, die Plazenta bildet sich ja schon relativ früh, aber sie fängt an zu arbeiten in der 8. Schwangerschaftswoche.
Ja.
Dann fängt so der Austausch mit dem mütterlichen Blut an und dann ist es zum Beispiel auch so, dass die Plazenta eigentlich den Embryo auch mit den Hormonen ausreichend versorgt. Also zum Beispiel, das ist sicherlich auch schon mal ein Podcast-Thema gewesen, wie lange nehme ich Progesteron ein? Stichwort die Medikamente, die man vaginal nimmt. Im Grunde genommen, ab der abgeschlossenen 8. Schwangerschaftswoche gibt's dazu jetzt mal aus Sicht der Reproduktionsmedizin keinen Grund mehr. Ich weiß, es gibt mittlerweile Studien, die auch Fehlgeburten oder spätere Frühgeburten vorbeugen sollen. Aber dann kann man so damit rechnen, okay, mein Mutterkuchen fängt jetzt ordentlich an zu arbeiten und mein Embryo, mein Baby wird jetzt auch von mir versorgt.
Und wie ist es davor? Also saugt sich sozusagen vorher der Embryo aus der Gebärmutterschleimhaut das, was er braucht?
Genau so, oder genau, so ja. Kann man sich's vorstellen.
Okay, und das heißt dann ungefähr ab der 8. Woche schaltet sich sozusagen die Plazenta dazwischen. Und das weiß ich auch noch aus meiner damaligen Tätigkeit, wo ich zu Stress geforscht habe. Die Plazenta kann super viel weghalten. Also zum Beispiel Cortisol, wo ja viele denken, oh mein Gott, das Stresshormon wirkt auf mein Baby. Die Plazenta scheint ja dazwischen zu sitzen und gar nicht so viel davon durchzulassen. Oder zum Beispiel bei vielen Cortisonformen wissen wir auch, dass die Plazenta dann sagt, nee, du kommst hier nicht rein.
Genau,
ne?
Es gibt ja dann eine Plazenta-Schranke und ja. Da können halt viele Stoffe drüber, aber andere wiederum auch nicht. Das gilt ja dann auch für Medikamente zum Beispiel. Ne?
Ja. Und wie funktioniert das, dass die Blutkreisläufe von sozusagen Mutter, Plazenta und dann Kind, die sind ja auf eine gewisse Art und Weise verbunden, weil die Plazenta versorgt ja auch, aber die können unterschiedliche Blutgruppen haben. Wie geht das?
Naja, es kommt ja, eine Blutgruppe wird ja auch immer bestimmt vom Vater. Ja,
aha.
Das kommt ja auch noch dazu. Und deshalb ist es ja auch ganz wichtig, dass man halt einfach auch in der Schwangerschaft bei der Mutter halt die Blutgruppe bestimmt, weil es geht ja dann um diesen Rhesusfaktor.
Ja.
Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn der negativ ist, dass man dann halt auch prophylaktische Spritzen gibt. Das kann eine Auswirkung haben für spätere Schwangerschaften.
Okay, jetzt hatten wir eben besprochen, dass wenn so eine Gerinnungsstörung vorliegt und man dann dieses ASS nimmt, dass man das dann auch in der Frühschwangerschaft so Pi mal Daumen, wenn die Plazenta sich gebildet hat, wahrscheinlich 8., 9., vielleicht auch 12. Woche absetzen kann. Das heißt ja so viel, wie wenn die Plazenta sich dann gut dazwischen gesetzt hat und ihre Arbeit aufgenommen hat, dass dann auch viel schon gewonnen ist und die Gerinnungsstörung dann nicht mehr so den Effekt hat.
Es kommt dann wiederum drauf an, welche Gerinnungsstörung vorliegt. Also bei einem richtigen nachgewiesenen Antiphospholipid-Syndrom wird man das natürlich weitergeben, so wie wir es vorhin auch besprochen haben. Aber gerade, sagen wir mal, so bei den relativen Indikationen, also wo vielleicht 5 Reproduktionsmediziner und Hämostasiologen sagen würden, gib mal was und die anderen 5 würden sagen, sei mal ein bisschen vorsichtiger, Stichwort auch Nebenwirkung der Medikamente, ist es häufig so, dass man es gerade bei den Frauen mit einer Fehlgeburtsneigung dann bis zur 12. Schwangerschaftswoche doch so weitergibt, obwohl es dann auch manchmal dann auch gar keine Evidenz dafür gibt. Aber das ist sowas, was dann auch so ein gewisses, was auf Erfahrung einfach aufbaut. Ja, die Plazenta ist sicherlich wichtig, wenn die ihre Aufgabe übernimmt. Und da muss man einfach nochmal schauen, gebe ich die Medikamente jetzt vielleicht bis zum abgeschlossenen ersten Trimenon, also sagen wir bis zu dem ersten Drittel der Schwangerschaft und verändere dann was. Und dann ist nochmal eine neue Stufe halt 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.
Ja, was ja auch ganz wichtig ist, der Podcast und alles, was du jetzt mir und für unsere Hörerinnen und Hörer erklärt hast, das ersetzt ja nicht die individuelle Bewertung. Also ne, das möchten wir damit nicht ersetzen, sondern wir haben jetzt, glaube ich, hier in der Folge ganz gut von dir verstehen können, ja, Gerinnungsstörungen kann man angucken unter bestimmten Bedingungen. Was ich jetzt total mitgenommen habe, ist so ein bisschen dieses weniger ist mehr oder nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne, sondern wirklich genau gucken. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich das Thema unserer Folge, dass wir immer wieder gesagt haben, ja, da wäre es gut, wenn ein Hämostasiologe drauf guckt und es ist eben eine individuelle Behandlungsentscheidung. Und da ne, also ich glaube, dabei kommt auch noch mal raus, gerade bei dem Thema, wenn man eben im Internet einfach Lebensbeschreibungen von Menschen liest, die sagen, bei mir war das so und so, wirklich Vorsicht davor zu sagen, oh super, ich habe den Schlüssel zu meinem Rätsel gefunden, das will ich jetzt auch haben.
Genau so. Und vielleicht auch so zum Abschluss auch nochmal über die Wahrscheinlichkeiten sprechen, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Diagnostik irgendetwas rauskommt, liegt deutlich unter 10%. Das muss man ja auch immer wissen, ne? Also wenn ich mich jetzt als Kinderwunschpatientin mit 9 weiteren Frauen in eine Reihe stelle, dann wird weniger als eine von diesen 10 dort ein Problem haben. Und dass man das vielleicht auch noch so verinnerlicht. Ich meine, ich kann immer verstehen, wenn man...
Ja, und das ist wichtig, nicht eine von 10 in der Bevölkerung, sondern eine von 10 Kinderwunschpatientinnen.
Genau so, ja? Ja. Und insofern ist das einfach ganz wichtig, dass man sich da auch nicht so drauf fokussiert oder auch den Schlüssel oder die Lösung, warum werde ich nicht schwanger oder warum bleibe ich nicht schwanger, extremst in der Blutgerinnung vermutet.
Ja, das ist, glaube ich, total wichtig, ne? Also gerade auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht in der Zeit sich jetzt befinden, wo sie zu Hause versuchen, schwanger zu werden, wo es jetzt erstmal gar keinen Grund gibt anzunehmen, dass irgendetwas anderes als, ne, es muss halt jeden Monat eine Eizelle kommen und es muss zur Befruchtung kommen, dann haben erstmal 85% haben ja die Wahrscheinlichkeit, innerhalb dieses Jahres schwanger zu werden. Wenn die Frauen ein bisschen älter sind, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, also ab 35. Und um dann keine Zeit zu verlieren, empfiehlt man nach 6 Monaten vielleicht ein Kinderwunschzentrum aufzusuchen. Und das finde ich jetzt nochmal wichtig fürs Thema Gerinnungsstörung. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, versuche ich pro Monat schwanger zu werden, entweder zu Hause mit meinem Partner natürlich oder im Kinderwunschzentrum, oder stoppe ich das Ganze und forsche an einer Gerinnungsstörung rum, dann darf ich eben nicht vergessen, dass dieses Rumforschen oder es ist vielleicht ein bisschen zu abwertend, dem nachzugehen, auch eine Investition von Zeit beinhaltet.
Absolut. Und die Zeit spielt natürlich, das wissen wir ja alle oder auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus den vorherigen Podcasts, es kann manchmal ein entscheidender Faktor sein. Stichwort halt Alter, ja, der Frau, ganz wichtig. Vielleicht noch ganz kurz auch so zum Abschluss einschränken, wenn natürlich eine Frau schon mal ein Ereignis hatte in ihrem Leben, Stichwort eine Thrombose oder eine Embolie als junger Mensch, dann gehört das natürlich abgeklärt. Da würde ich auch jede Frau, die zu mir kommt und sagt, ja, ich hatte schon mal eine Thrombose, aber hat nie sich einer für interessiert, warum ich das hatte, da würde ich natürlich schon sagen, das gehört dazu. Da sollte man nachschauen, weil ja auch nicht nur der Weg zum Schwangerwerden dann wichtig ist, sondern vor allem halt auch gesund durch die Schwangerschaft durchzukommen. Das ist ganz wichtig.
Ja, also so eine Thrombose, die könnte ja eigentlich sozusagen im Frauengesundheitsbereich bei einer Frau eigentlich auch nur völlig unerkannt und undokumentiert sein, wenn die Frau nie mit ihrer Frauenärztin über Verhütung gesprochen hat. Weil wenn jetzt eine Thromboseneigung da ist, dann würde ja eine Frauenärztin immer sagen, okay, dann müssen wir mit hormoneller Verhütung gucken. Aber trotzdem, das finde ich auch nochmal ein wichtiges Stichwort für alle, die vielleicht zuhören und sagen, oh ja, da war doch was. Vielleicht lieber nochmal ausgraben die Sachen. Und wenn man jetzt in der Phase ist, wo man zu Hause die Schwangerschaft anstrebt, also ohne medizinische Unterstützung, gerne nochmal mit der Frauenärztin, die einen betreut, das besprechen, weil das sind ja die Leute, die auf jeden Fall aktuell keine hormonelle Verhütung nehmen, sonst würden die ja, ne? Und gibt's vielleicht auch welche, gerade in meiner Generation, da ist ja die Pille so ein bisschen ja weniger wichtig geworden als allererstes Verhütungsmittel. Gibt's vielleicht auch einige, für die das nie ein Thema war, weil sie mit anderen Methoden als hormonell verhütet haben.
Genau so. Also das ist schon wichtig, dass man vielleicht, dass wir das jetzt auch nochmal zum Ausdruck bringen, also wenn man schon mal eine Thrombose oder eine Lungenembolie im Leben hatte als junger Mensch und eine Schwangerschaft plant, dann bitte vorher mit der eigenen Frauenärztin besprechen.
Ja, und wenn man jemanden in der Familie hat, muss man jetzt nicht gleich den Panikknopf drücken, aber auch dann kann es sinnvoll sein, das mal anzusprechen, dass es dokumentiert ist, mal kurz zu gucken, was wollen wir machen. Aber auch da würde man ja immer den Weg gehen und sagen, probieren Sie erstmal schwanger zu werden und stoppen Sie nicht dieses Vorhaben, um das jetzt erstmal herauszufinden.
Genau, also da wird man natürlich auch genau schauen, wenn zum Beispiel die Großmutter mal eine Thrombose hatte, nachdem sie eine künstliche Hüftgelenk bekommen hat und hat vergessen, dann Heparin zu spritzen, dann würde ich sagen, okay, da muss man jetzt keine Panik entwickeln. Aber da gibt es natürlich auch ganz genaue Abläufe, wann ist eine Abklärung der Gerinnung dann halt auch indiziert.
Ja, genau. Also da würde man in der Familienanamnese genau schauen, was ist denn da genau passiert. Das weiß man nicht immer. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt hier in unserer Folge sehr schön rausgekommen, dass Gerinnungsstörungen Thema sind, auf das viele Patientinnen und Patienten bei ihrer Recherche dann stoßen. Und aber ein Thema ist, wo ja es vieles noch zu erforschen gibt, weil diese ganzen kleinen Faktoren und Teile, die daran beteiligt sind, gar nicht so einfach zu beobachten sind. Und es kann für den Kinderwunsch eine Rolle spielen, aber bei allem sollte man nicht den Panikknopf drücken, sondern individuell seine Kinderwunschärztinnen und Kinderwunschärzte befragen oder die Gynäkologinnen und Gynäkologen. Und in seltenen Fällen, wenn es dann sinnvoll ist, würde auch so ein Blutgerinnungsspezialist dann die Behandlung mit begleiten.
Genau so ist es. Und ich denke, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, weniger ist mehr, ist ja zunehmend nicht nur das Motto, auch beim Übertragen von Embryonen zum Beispiel.
Ja.
Wir sind da ja auch in Deutschland auf einem sehr guten Weg, dass man halt überwiegend nur noch ein Embryo bei den Reagenzglasbefruchtungen in die Gebärmutter einsetzt. So gilt das halt auch für die Medikation bei der Blutgerinnung.
Ja, super. Also Gerinnungsstörungen können für das Schwangerwerden und die Schwangerschaft eine Rolle spielen, müssen es aber nicht. Wenn man eine hat, kann es gut behandelt werden. Und insgesamt bei dem Thema weniger ist mehr. Vielen Dank, lieber Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.